Ja, wie gesagt, ich will die Hälfte meines Vortrages ist unser Archiv vorstellen in Bonn, wie wir arbeiten und dann vielleicht auch ein bisschen mehr auf unsere Fragestellung heute eingehen, den Praxisbezug halt zwischen Kunstnachlassarchiven oder Archiven für Künstlernachlässen und öffentlichen Institutionen. Ich freue mich auf jeden Fall, Ihnen heute was mitteilen zu können über das Rheinische Archiv für Künstlernachlässe. Das ist 2007 gegründet in Bonn als Stiftung bürgerlichen Rechts und sammelt dokumentarische Vor- und Nachlässe bildender Künstler, Kunstgewerbler, Fotografen, Kunsthistoriker und Kunstsammler. Ich beschränke mich darauf, jetzt immer von Künstler zu reden, nicht von Künstler und Künstlerinnen und Kunstsammlern und Künstlerinnen, weil wir sonst, glaube ich, noch 10 Minuten länger brauchen. Wähle also die alte herkömmliche Form. Gesammelt werden persönliche und geschäftliche Unterlagen, die das Leben und Erschaffen der Personen dokumentieren. Die Vor- und Nachlässe werden wissenschaftlich erschlossen bei uns im Archiv und der Forschung zur Verfügung gestellt. Derzeit betreuen wir 135 Vor- und Nachlässe von bildenden Künstlern, Kunsthistorikern, Kunstsammlern und wie ich gerade schon erwähnte. Der Wirkungsradius des RAK wurde auf das Rheinland und seine angrenzenden westfälischen Regionen begrenzt. Der historisch durch den 1829 gegründeten Kunstverein für die Rheinländer und Westfalen schon belegt ist. Seit 1946 als neues Bundesland zusammengefasst, boten sie seit jeher eine reiche Kulturlandschaft, die vom Mittelalter bis in die Gegenwart bedeutende Künstlerinnen und Künstler hervorgebracht hat. Zur besseren Wahrnehmung des Archivs wie zur Verbreitung der Relevanz von Schriftnachlässen für die Forschung veranstaltet das RAK an verschiedenen Orten des Rheinlands Symposien zu Künstlernachlässen. Es besetzte damit ein öffentlichkeitswirksames Aktionsfeld, in dem es den aufkeimenden Diskurs damals über Künstlernachlässe in Deutschland mitbestimmte und durchaus förderte. Nach Veranstaltungen in Bonn, Kleve, Köln, Düsseldorf und Wuppertal mit jeweils anderen Kooperationspartnern und anderen Themenschwerpunkten folgte 2016 ein zweitägiges internationales Symposium in der Bundeskunsthalle in Bonn. Unter dem Titel European Heritage, Künstlernachlässe als Kulturgut, brachte das RAK damals erstmalig bedeutende Institutionen aus verschiedenen Ländern Europas und Nordamerika zusammen, um die Problematik von Künstlernachlässen einmal grenzüberschreitend zu diskutieren. Um auch den deutschen Archiven und Archivinitiativen die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv an der Veranstaltung teilzunehmen, weil wir nicht jedem genug Redezeit einlassen konnten, wurde ihnen auf dem Symposium die Möglichkeit gegeben, sich quasi mit eigenen Ständen bekannt zu machen und der Referenten und dem Publikum bekannt zu machen. Insgesamt wurden vom RAK 6 Symposien zum Thema Künstlernachlässe veranstaltet. Und um die ganzen Symposien nachhaltig zu gestalten, wurden dann die Vorträge in unserer archiveigenen Publikation Anorak veröffentlicht. Die anfänglich als Jahrbuch konzipierte Reihe dient nicht ausschließlich der Aufnahme der Tagungsreferate, sondern sie ist gleichzeitig als allgemeines Mitteilungsblatt konzipiert, das über die Neuzugänge aus dem Archiv berichtet. Die Abbildungen von optisch und inhaltlich interessanten Archivalien legen für potenzielle Forscher einen Spot auf biografische Ereignisse oder kunsthistorisch relevante Vorgänge innerhalb des Neuzugangs. Andererseits wird mit dem didaktischen Hintergrund mal der breite Fächer des dokumentarischen Nachlasses aufgezeigt. Und das ist insbesondere auch für unsere, ich sage jetzt mal, unsere Neukunden interessant, für Nachlasshalter, Nachkommen, die oftmals gar nicht genau wissen, wie sich ein dokumentarischer Nachlass zusammensetzt. Also das, was für uns hier in der Runde alles klar ist, im Grunde genommen, stellt für manche Personen halt, ist eine offene Frage. Ja, das Sammlungsspektrum des Archivs erstreckt sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts insbesondere auf Mitglieder von Künstlergruppen, die für das Rheinland und für Nordrhein-Westfalen eine prägende Bedeutung hatten, wie beispielsweise die Künstlergruppe Das junge Rheinland, die damals auch eigene Hefte herausgebracht hat. Natürlich sagen wir nicht ausschließlich gruppenorientiert. Das wichtigste Kriterium, wie bei allen natürlich, ist die Aufnahme, also für die Aufnahme ins RAK ist die künstlerische Qualität eines Künstlers und die Wirkung, die der Künstler mit seinem Werk erzeugt. Es gibt jedoch auch weitere Merkmale, die eine Aufnahme rechtfertigen, beispielsweise die Präsenz mit Werken im öffentlichen Raum, zum Beispiel die Sammlung, das Gestalten von Denkmälern, das Wirken im sakralen Bereich, sehr interessant, die Gestaltung oder Schaffen von Kunst am Bau, alle die Sachen, welche Anfragen von Künstlern oder kunsthistorischen Forschern nach sich ziehen. Es findet also eine sehr differenzierte Auswahl nach vielen verschiedenen Kriterien statt, immer im Hinblick darauf, welche möglichen Forschungspotenziale sich in dem jeweiligen Nachlass befinden. Die meisten Anfragen, die uns aus dem gesamten Bundesgebiet erreichen, betreffen den Wunsch der Übernahme nach Werken. Wir beraten wir natürlich gerne auch und auch vor allem bei der Suche nach alternativen Lösungsansätzen. Denn die Aufnahme der gesamten Nachlässe in Museen oder anderen Institutionen ist ja sehr, sehr eingeschränkt. Anfragen zur Annahme von Schriftnachlässen müssen wir leider mehrheitlich ablehnen, da die Qualität der angebotenen Unterlagen sich im seltensten Fall mit unserem eigenen Anforderungsprofil deckt. Unmittelbar nach 1945 entwickelte sich im Rheinland eine Generation von Künstlern, die durch die Nähe nach Paris, Brüssel und Amsterdam der geometrischen Abstraktion und dem Informell zugewandt waren, beziehungsweise auch nonfigurative Ansätze in den Jahren vor der Machtergreifung wieder aufnahmen. Starken Einfluss hatten hier insbesondere die Künstler um den Kreis des Salon der Réalité Nouvelle in Paris und der europaweit agierenden Gruppe Cobra, die in Belgien und in den Niederlanden sehr stark vertreten war. Dabei hatten einzelne Künstler, die 1933 aus Deutschland emigrierten, aber nach 1945 insbesondere in Paris blieben, eine Brückenfunktion zum Rheinland und in die alte Heimat. Zu nennen wäre beispielsweise der Maler Leo Breuer, der auch bei uns im Archiv ist, der als aktives Mitglied des Salon der Réalité Nouvelle in Paris weiterhin lebte, oder auch der aus Kleve stammende Fotograf Willy Maywald, der dort ein offenes Haus unterhielt, in dem sich deutsche Immigranten wie deutsche Paris-Besucher trafen, oder auch Francis Bott und Raoul Ubach, die mit bürgerlichen Namen Ernst Bott und Rudolf Ubach hießen, die von Paris aus weiterhin Kontakt zu deutschen Künstlern pflegten und diese auch nach Paris einluden. Viele Begegnungen trugen dazu bei, dass das Rheinland nach 1945 zur Keimzelle der Moderne und bald selbst zum Anziehungspunkt auswärtiger Künstler und Kunstvermittler wurde. Nicht zufällig entwickelte sich das heute international geläufige Format der Kunstmesse 1967 in Köln, also mit dem Kölner Kunstmarkt. Ein anschauliches Beispiel für den Bezug eines rheinischen Künstlers nach Paris ist der 1920 in Bonn geborene Maler Hans Dotterweich. Nach kurzem Besuch der Kölner Werkschulen und der Lehre zum Reklamezeichnen bei der AEG wurde er 1940, wie viele, zur Wehrmacht eingezogen. Ja, Dotterweich überlebte. Wir sehen jetzt ein Selbstporträt von ihm von 1945, das eine sehr energische, aber sehr düstere Stimmung wiedergibt und in dem sich fast der Zorn der vergangenen Jahre wieder zu spiegeln scheint. Und dazu muss man wissen, dass seine Mutter Halbjüdin war und die Familie im letzten Jahr, also ab Mitte 1954, untergetaucht ist. Ja, vermutlich lernte Dotterweich 1951 Ernst Bott kennen, den ich gerade schon erwähnt hatte, als dieser im Oktober desselben Jahres eine Einzelausstellung in der Kölner Galerie der Spiegel zeigte. Denn bereits 1952 reiste Dotterweich nach Paris und ist mit Bott dort täglich unterwegs. Ja, die Stimmung hält sich auf, wie Sie sehen. Und glücklicherweise hatte Dotterweich während seiner Paris-Reise auch Tagebuch geführt, in dem er seine Eindrücke und Begegnungen festhielt. Darunter seine täglichen Besuche im Café du Dôme, seine Besuche in Museen und Galerien und auch eine Atelierparty bei Willy Maywald, bei der, wie Dotterweich schreibt, noch um 23 Uhr eine Jazzband erschien und aufspielte. Ja, 1954 und 1955 sehen wir Dotterweich dann mit mehreren Werken als Gast auf der bedeutenden Ausstellung des eben bereits erwähnten Salon der Réalité Nouvelle in Paris und sehen ihn hier rechts mit drei Werken, unter anderem den ersten, das ist die Nummer 208, Heitere Melancholie. Und dieses Bild hat sich interessanterweise auch im Nachlass erhalten, weswegen ich Ihnen das hier zeigen kann. Das Nutzerprofil der Personen und Institutionen, die mit den Beständen des RAC arbeiten, ist recht vielfältig. Es reicht von interessierten Privatpersonen, die ein berechtigtes Forschungsinteresse nachweisen können, über Nutzer aus dem Bereich Denkmalpflege, Museen, da insbesondere natürlich Ausstellungskuratoren, universitärer Forschung, Auktionshäuser und Galerien bis hin zu einzelnen Kultur- und Künstlerstiftungen. Eine Ausweitung des RAC über sein bisheriges Tätigkeitsfeld hinaus, also dem Sammeln von dokumentarischen Nachlässen zu einem Archiv mit Kernbestandsdepot, also angeschlossen für Werknachlässe, satzungsgemäß möglich, jedoch mit ungleichem größerem Platz- und Personalaufwand verbunden, sodass das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausgeschlossen ist. Bei der Annahme von dokumentarischen Nachlässen wird daher der fotografischen Werkdokumentation, soweit vorhanden, eine sehr große Beachtung geschenkt. Eine scharfe Trennlinie zwischen Werknachlass und dokumentarischem Nachlass lässt sich jedoch sowieso unmöglich ziehen. Also Überschneidungen sind in der Tagesordnung und so werden ebenfalls im RAC Skizzenbücher, Entwurfskartons, inzwischen auch eine repräsentative Auswahl an Zeichnungen aufgenommen, da sie in ihren Aussageformen Forschungsrelevanz besitzen und von ihrer Materialbeschaffenheit in das konservatorische Profil unseres Sammlungsgutes passen. Dennoch sind Kernbestandsdepots für Werknachlässe generell begrüßenswert und werden von den Kunstschaffenden natürlich auch dringend gefordert. Und daher unterstützt das RAC den 2017 gegründeten, wie eben angesprochen, Bundesverband Künstlernachlässe, auch gerne durch seine Mitarbeit im Vorstand, der durch die Vernetzung von regional und überregional arbeitenden Nachlassinitiativen und Archiven als gemeinsame Sprachrohr auf bundespolitischer Ebene agiert. Das erklärte Ziel des BKN ist es natürlich, dort verstärkt auf die Nachlassproblematik aufmerksam zu machen und auf die finanzielle Unterstützung der oftmals im Ehrenamt geführten Institutionen hinzuarbeiten. Verwirklicht werden sollen diese Ziele durch die Ansprache von kulturpolitischen Entscheidungsträgern und durch die Mitarbeit in kulturpolitischen Organisationen und Verbänden, wie beispielsweise dem Deutschen Museumsbund oder dem Deutschen Kunstrat, wo der BKN auch Mitglied ist. Es ist richtig und für Künstler mitunter lebenswichtig natürlich, dass die öffentliche Hand, wie viele privatwirtschaftliche Kultureinrichtungen und Stiftungen, die schöpferische Arbeit der Künstler, die Stipendien und Ankäufe unterstützt. In der Nachsorge werden sie aber mit ihren Nachkommen jedoch bislang alleine gelassen. Sieht man einmal von der Arbeit der Stiftung Kunstfonds in Brauweiler ab, die auch in den letzten vergangenen 11 Jahren ihrer bundesweiten Tätigkeit mal gerade einmal 37 Nachlässe aufnehmen konnte. Deswegen muss im Grunde genommen, muss es in jedem Bundesland so ein Archiv geben. Ja, zur Praxistauglichkeit der Überlieferungsbildung im Verbund kann ich im Grunde genommen nur wenig aus eigener Erfahrung beisteuern, da wir als Stiftung zwar die Infrastruktur des Bonner Stadtarchivs nutzen, also die konkrete Überlieferungsbildung, das heißt die konzeptionelle Ausrichtung unserer Tätigkeit, die Auswahl der Vor- und Nachlässe, die Art der Erschließung, wie die Erschließung selbst, auch die Auswahl der Themen bei unseren Tagungen, das liegt alles alleine bei uns in der Hand des RAC. Klar unterschieden werden muss daher zwischen der Hilfe der Partnerinstitutionen bei der Bereitstellung der technischen und räumlichen Infrastruktur im Sinne einer Kooperation zum Erhalt der Unterlagen und der konzeptionellen Überlieferungsbildung. Sie erfolgt im RAC durch ein Gremium aus Kunsthistorikern, die als Gatekeeper quasi, wie die Erinnerungsforscherin Alaina Aßmann es formulierte, für die zukünftige Forschung der Kunstgeschichte durch ihre Auswahl der Bestände über Erinnern und Vergessen wachen. Denn es fragt sich, können wir es verantworten, diese weitreichenden Entscheidungen über diese konzeptionelle Überlieferungsbildung in dritte Hände zu legen? Ich möchte Beispiele aus der Historie schildern, die, wie ich finde, zu unserem Themengebiet etwas aussagen können. Bonn ist der Ort, an dem der Begriff des rheinischen Expressionismus durch August Macke aus der Taufe gehoben wurde. und, wie man heute so schön sagt, sein Branding erhielt. Hier organisierte er 1913 in der Bonner Buchhandlung Kohn die Ausstellung Rheinischer Expressionisten, in der unter anderem auch Max Ernst seinen ersten Auftritt hatte. August Macke war seinerzeit ein begnadeter Organisator, der schon im Jahr zuvor bei der Konzeption der legendären Sonderbundausstellung in Köln beteiligt war und Kontakte nach Düsseldorf und Berlin zu Alfred Flechtheim und Herbert Walden unterhielt und einen engen Austausch stand zum Blauen Reiter in München wie auch nach Paris. Ja, wie konnte es dazu kommen, dass von den Künstlern der Bonner Ausstellung, Sie sehen hier den Katalog der Ausstellung mit den Namen, wie konnte es dazu kommen, dass von diesen Künstlern kein einziger Nachlass im Bonner Stadtarchiv verwahrt wird, wo die Unterlagen von August Mack und seinen Freunden praktisch von der eigenen Haustüre lagen? An Anregungen hat es wahrlich nicht gefehlt. Bereits 1950, oder in den 50er Jahren, gab es von Gustav Friesen, dem Bielefelder Museumsdirektor und August Macke-Biograf, die Absicht, in Bonn ein nordrhein-westfälisches Archiv zur Kunst des 20. Jahrhunderts zu gründen, in dem der rheinische Expressionismus und die Künstler des Macke-Kreises eine zentrale Rolle spielen sollten. Noch 20 Jahre später zeigte sich der Sohn von August Macke gesprächsbereit, als in der Bonner Presse endlich die Schaffung eines Archivs des rheinischen Expressionismus gefordert wurde. Der mediale Aufruf der Bonner Presse verlief allerdings im Sande. Spätestens jetzt, denke ich, hätte das Bonner Stadtarchiv den Nachkommen ein Sicherungsangebot unterbreiten müssen. Indes, man wurde nicht aktiv. Als sich 5 Jahre zuvor die Tochter des seinerzeit hochgeschätzten Münchner Malerfürsten Franz von Lehnbach vertrauensvoll an die Handschriftenabteilung des Bonner Stadtarchivs wandte, ob es eventuell Interesse an Korrespondenzen ihres Vaters habe oder gegebenenfalls andere Archive benennen könne, empfahl ihr die Bonner Stadtarchivdirektorin nicht etwa das Münchner Stadtarchiv, nein, sie empfahl 2 Autographenhändler in Stuttgart und München. Es fragt sich, warum wurde nicht anders entschieden? War August Macke und sein Freundeskreis für die Bonner Stadtgeschichte uninteressant? Oder wurden Künstlernachlässe von Seiten der Stadthistoriker schlichtweg ihrer Forschungsrelevanz abgesprochen? Bei Franz von Lehnbach kann es kaum an der mangelnden Bekanntheit gelegen haben. Es liegt eher die Vermutung nahe, dass es sich hier um ein strukturelles Problem handelt. Kommunalarchive sind in erster Linie Institutionen zur Aufnahme von Verwaltungsschriftgut, das einer gesetzlichen Abgabepflicht unterliegt. Die Annahme von privatem, stadtgeschichtlichem, relevanten Schriftgut hat ebenfalls Tradition. Doch zählen Künstlernachlässe ob ihres subkulturellen Charakters scheinbar weniger dazu. Zudem sammeln Kommunalarchive bei privatem Schriftgut ausschließlich in passiver Form, als annehmende Stelle und wenn die Unterlagen an sie herangetreten werden. Die aktive Recherche stand und steht bis heute nicht auf ihrer Agenda. Hier liegt einer der großen Unterschiede zum RAC als Sammlungsarchiv, das sich aktiv um die Einwerbung der Nachlässe kümmert und durch die gezielte Auswahl der Unterlagen zu einem Sammlungsprofil mit Forschungsrelevant für Nordrhein-Westfalen gelangt. Die Frage nach der Praxistauglichkeit der Überlieferungsbildung im Verbund, das ist ja unsere Fragestellung hier, führt unweigerlich noch zu der Methodik der Bestandserschließung und zu der es vielleicht noch einiges zu sagen gibt. Gesetzlich arbeitende Archive besitzen ein großes Fachwissen, in der Tat. Das weiß ich ja selber zu gut. Ich habe ja selber auch lange genug im Bonner Stadtarchiv mitgearbeitet, von denen es wirklich vieles zu lernen gibt, gerade bei den Grundsätzen der Bestandserschließung. Doch hier gibt es schon die ersten Differenzen. Alle Archive, auch das RAC, arbeiten mit einer speziellen Archivsoftware, die alle Eingaben quasi mit einem Knopfdruck der Laufzeit und der gewünschten Systematik nach sortiert. Man kann also alle Archivalien ihren Gruppen zugeordnet der Reihe nach eingeben, wie sie gerade aus dem Karton kommen. Das spart Platz und Zeit. Ist der Nachlass erst einmal in Mappen und Kartons verpackt, gibt alleine der Einblick in das Findbuch einen Überblick über den Nachlass. Die vormals schnelle Auffassungsgabe des eigenen Auges, die mit wenigen Blicken die vor sich ausgebreiteten Dokumente erkennt, sortiert, klassifiziert, aussortiert, Besonderheiten ausmacht, Materialbeschaffenheiten und Personen erkennt, Qualitäten ausmacht, Preziosen erblickt, Zusammenhänge herstellt, all das muss ein gutes Findbuch leisten. verzeichnet man die Archivalien der Reihe nach und macht sich das alte geflügelte Sprichwort der Archivare zu eigen, der beste Archivar ist der, der sich nicht im Inhaltlichen verliert und das und die Unterlagen zügig abarbeitet, dann haben wir den Nachlass nach Titel und Laufzeit sicherlich rasch abgearbeitet und können uns bald über die hohe Verzeichnungsquote der Bestände freuen. Aber ist das sinnvoll? Bei Straßenbauakten würde ich sagen, ja, ist gut. Geht es um stadtgeschichtlich interessante Personennachlässe oder Vereinsarchive, wäre auch hier sicherlich eine gute Nutzbarkeit der Unterlagen erzielt. Wäre es auch sinnvoll, die gleichen Kriterien bei Literaturnachlässen anzulegen? Es dürften Zweifel angebracht sein. Sicherlich ist es nicht sinnvoll, sich unter diesen Kriterien und ohne das nötige kunsthistorische Fachwissen an Unterlagen von Künstlern zu begeben, die überregional tätig waren. Als ich mich im Vorfeld zu unserem internationalen Kongress in der Bundeskunsthalle mit dem Leiter des Getty Research Instituts, Thomas Geltgens, über die divergierenden Ansichten zu Verzeichnungsfragen unterhielt, berichtete er mir, dass auch im Getty Center sehr viel Zeit auf eine umfassende Vorsortierung der Bestände gelegt wird. Wenn die Düsseldorfer Kunsthändlerin Johanna Ay, also nochmal die Relevanz der kunsthistorischen Vorwissens zu betonen, einer der wichtigen Figuren im Gefüge der Künstlergruppe das Junge Rheinland, in einem ihrer Briefe die Initialen JP oder JPS verwendet, dann ist klar, dass hier nicht die Zigarettenmarke John Player Special gemeint ist, nein, sondern ihr Freund Jean-Paul Schmitz, der am selben Tag Geburtstag hat wie die legendäre Kunsthändlerin. Wenn allerdings im Nachlass des Düsseldorfer Bildhauers Friedrich Wertmann die Initialen JP auftauchen, sollte man auch wissen, dass hier nicht Jean-Paul Schmitz gemeint ist, sondern der Kunstvermittler Jean-Pierre Wilhelm, der zusammen mit seinem Freund Manfred de la Motte Ende 1950er Jahre in Düsseldorf mit der Galerie 22 eines der wichtigen Foren für die Kunst des Informell betrieb. Es ist also wichtig, kunsthistorische Fachkenntnisse bei der Verzeichnung der Unterlagen zu besitzen, um im Findbuch keine weißen Flecken zu hinterlassen oder falsche Fährten zu legen. Natürlich gibt es immer auch Fehler, weshalb das Korrekturlesen der Findbücher unablässig ist. Ich denke da an das Versehen im Findbuch, statt Salon der Réalité Nouvelle, Salon der Réaliste Nouvelle zu lesen, also einer stilistischen Antipode quasi. Eine wissenschaftliche Erschließung der Unterlagen ist weit anspruchsvoller als die korrekte Wiedergabe der Korrespondenzpaten und der Datierung. Es muss der Blick vorhanden sein, innerhalb der Korrespondenzen wichtige Sachverhalte und Personen zu erkennen und auszuwerfen. Es muss nicht jeder Brief en Detail ausgewertet werden, das meine ich nicht. Aber als Forscher ist man meist auf der Suche nach Ereignissen und Vorgängen, die mit bestimmten Personen verknüpft sind. Und nochmals auf das Getty Research zurückzukommen, dort geht man bei der Vorsortierung gegebenenfalls sogar noch einen Schritt weiter. Geltgens schreibt über die Aufarbeitung der Unterlagen des Künstlers George Herms. Sein Archiv kam in 300 Orangenkisten bei uns an und stellte sich als totales Chaos heraus. Briefe, Zeichnungen, Korrespondenzen waren mehr oder weniger ohne zeitliche Ordnung und inhaltliche Ordnung und Systematiken in Kisten hineingeworfen worden. Wir haben George Herms dann für ein Jahr an das Getty Research Institute eingeladen und er hat mit einem Research Assistenten Blatt für Blatt sortiert und die oft nicht datierten Papiere in eine Ordnung gebracht. Man stelle sich vor, die Papiere wären der Reihe nach in eine Datenbank eingegeben worden. Das Findbuch wäre eine mehr oder weniger sinnlose Aneinanderreihung von Datensätzen geworden im Cut-Up-Stil von William S. Burroughs. Es gibt auch ganz praktische Erwägungen, die Bestände vorsortiert zu verzeichnen. Werden bei der Benutzung der Bestände nur einzelne Thematiken oder Korrespondenzteilnehmer verlangt, können diese als zusammenhängende Einheiten aus den Magazinen ausgehoben werden und vorgelegt werden. Befinden sich die Unterlagen jedoch an verschiedenen Stellen im Nachlass, sind ein Vertauschen der einzelnen Dokumente innerhalb der Mappen bei der Arbeit mit derselben und Fehler bei der Reponierung bereits vorprogrammiert. Die Überlieferungsbildung in Sammlungsarchiven für Künstlernachlässe bedarf daher eindeutig der Leitung von Kunsthistorikern. Hier fallen die konzeptionellen Entscheidungen, über das Sammlungsprofil, konkret wer aufgenommen wird und wer nicht. Eine Aufgabe, die nicht ohne kunsthistorische Fachkenntnisse auszuführen ist oder gar nebenbei von Archivaren in Kommunal- oder Landesarchiven zu schultern ist. Ebenso verlangt die Bearbeitung der Bestände kunsthistorische Fachkompetenz, am besten mit Schwerpunktbildung auf das eigene Sammlungsgebiet, um inhaltlich fundierte Findbücher zu erarbeiten, aus denen sich die forschungsrelevanten Aspekte des Nachlasses ablesen lassen. Allerdings, das möchte ich auch betonen, bevor Nachlässe untergehen, weil sich keine entsprechende Fachinstitution zur Aufnahme befindet, sind sie in Kommunalarchiven sehr gut aufgehoben. Stadtgeschichtlich interessante Nachlässe, die wir im RAK nicht aufnehmen, verweise ich in der Regel immer an die entsprechenden Stadtarchive. Rufen wir uns das Tagungsthema zurück vor Augen. Überlieferungsbildung im Verbund als praxistauglicher Ansatz? Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten diese Frage sehr kritisch beantworten. Vielen Dank.